Liebe Fugis, es ist Samstag, der 17. Mai 2025. Wir haben wieder eine bewegte Woche hinter uns mit spannenden, unterhaltsamen und schockierenden Schlagzeilen. Wir haben euch vier Stück mitgebracht, über die wir heute sprechen wollen. Markus, was hast du für uns dabei?
Ich habe den neuen Roman von Oliver Uschmann a.k.a. Franz Kafka mitgebracht, Ausgefranst, und eine Filmkritik vom Schauspieler, Musiker und Regisseur Hanno Friedrich über Blood and Sinners.
Ich gehe mit euch heute ins Theater, besser gesagt ins Ballett. Da gibt es einen Machtkampf auf offener Bühne, denn das Hamburger Ballett taumelt. Und ich habe euch einen aktuellen Skandal aus der Welt der Popmusik mitgebracht. Die neue Single von Kanye West. Wir sprechen über den Fall von blankem Narzissmus, Größenwahn und historischer Verantwortungslosigkeit.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton. Mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Liebe Fugis, bevor wir in diese Woche in die Schlagzeilen einsteigen, habe ich noch eine Meldung in eigener Sache. Markus, herzlichen Glückwunsch zum Erscheinen deines 26. Buches. Das ist am 14. Mai erschienen bei Reklam. Keine Macht für niemand, Pop und Politik in Deutschland. Über 500 Seiten hat das gute Stück, eine Art Opus Magnum der deutschsprachigen Popmusik und Zeitgeschichte. Du schaust dir politische Ereignisse an, analysierst zahlreiche Songs, du hast, darum beneide ich dich, tolle Interviews mit Musikerinnen geführt. In dem Buch sind mit dabei Antilopen Gang, Agne Kid Joe, Babs, Sammy Deluxe, Fehlfarben, Slime, Tokotronic und viele mehr. Fugis, deswegen mein Appell an euch, es gibt's online und im Handel. Es gibt sogar eine passende, richtig coole Playliste dazu. Ich durfte es schon lesen, Fugis, und ihr solltet das auch tun.
Vielen Dank, mein Lieber.
Liebe Fugis, das war die positive, schöne Meldung zum Beginn dieser Episode. Wir begeben uns jetzt gleich in den Skandal, der die Welt des Pop, des Rap, des Hip-Hop und der Charts diese Woche bewegt hat. Die aktuelle Single von Kanye West.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Ja, Fugis, ihr habt es vielleicht mitbekommen, am 8. Mai, bezeichnenderweise am Tag der Befreiung, ist eine neue Single von Kanye West erschienen. Ich werde den Titel des Songs nicht mal wiederholen. Die Abkürzung dazu wäre HH. Der Titel trägt sozusagen die nationalsozialistische Begrüßung, ist der Songtitel von Kanye West. Es wurde dazu natürlich wahnsinnig viel geschrieben und gesagt. Die Hauptquellen, die ich euch hier in den Shownotes verlinke und auch bespreche, kommen aus den LA Times und der Jüdischen Allgemeinen. Das sind die beiden Quellen, die ich euch jetzt sozusagen mitgebracht habe. Für alle, die es tatsächlich nicht wissen, wer ist Kanye West, der sich jetzt nur noch Ye nennt? Ist mehrfach Grammy ausgezeichneter Rapper, Produzent, Modedesigner, der seit den frühen 2000ern zu einem tatsächlich der einflussreichsten Künstler der Popkultur zählt. Ich hoffe, bald zählte. Seine Karriere wurde zunehmend von Skandalen überschattet. Es gab bizarre Auftritte, psychische Zusammenbrüche, ein Präsidentschaftswahlkampf 2020, den vergisst man ab und zu wieder, dass er auch Präsident der USA werden wollte. Und in letzter Zeit immer mehr antisemitische Aussagen. Das hat zu so einer Art Absturz von ihm im Ansehen, in Kollaboration mit Marken und auch in der Fanbase gesorgt. Inzwischen existiert sogar ein eigener Wikipedia-Eintrag alleine für die kontroversen Aussagen und Skandale von Kanye West. Was ist aber der aktuellste und, finde ich, gewichtigste Skandal, den er hat um seinen neuesten Song HH? Zunächst hat er den Song auf Soundcloud veröffentlicht. Da verschwand er natürlich kurz darauf wieder, wurde geblockt, eingezogen sozusagen. Laut LA Times wurde der Track außerdem auch von allen großen Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Music und so weiter gesperrt. Kanye West hat darauf auf ehemals Twitter, heute X, natürlich verlautbaren lassen, er werde zensiert. Was passiert denn eigentlich in diesem Track? Was ist da? Der Track selbst ist irgendwie so eine düstere Hip-Hop-Hymne. Es geht irgendwie um Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Frau, um Selbstviktimisierung, es geht um seinen Drogenkonsum. Er wiederholt dann immer wieder auch mit rassistischen Slurwords sozusagen diese Haha-Phrase. Und ganz am Ende ist sogar in diesem Track ein Teil einer Hitler-Rede eingespielt als Sample. Und zwar die Ansprache von Adolf Hitler bei den Arbeitern eines Kruppwerks aus dem Jahr 1935. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist da los? Ist das ein totaler Mental Breakdown? schauen, ist das jemand, der zu viele Drogen konsumiert? Ist das eine bewusste Grenzverletzung in Hoffnung von einer maximalen Provokation? Die Jüdische Allgemeine schreibt, finde ich, sehr treffend dazu. Ich zitiere, was einst als Provokation im Sinne künstlerischer Freiheit diskutierbar gewesen wäre, entpuppt sich hier als kalkulierter Tabubruch in menschenverachtender Pose. Das kann man erstmal sehr gut so stehen lassen. Die Times of Israel bezeichnet West in Teilen der US-Rap-Szene inzwischen als, ich zitiere, self-described Nazi-Rapper, so wird er bezeichnet, die, so schreibt die Times of Israel, inhaltlich zutreffend, aber auch erschreckend normalisierend wirkt. Das ist, wie ich schon erwähnt habe, leider nicht die erste rechtsextreme Äußerung, die er getätigt hat. Kanye West im Dezember 22 hat er selbst angegeben, er würde Hitler verehren, hat den Holocaust geleugnet. Es gab Merchandise, das er gedroppt hat. Da war eine riesige Swastika auf seinem T-Shirt, damit ist er auch aufgetreten. Also das ist auch nicht jetzt ein einmaliges Event, diese Single-Auskopplung, sondern das ist eines von vielen, vielleicht das größte bisher oder der größte Skandal in einer Reihe von ja, antisemitischen rechtsextremen Ausfällen von ihm. Jetzt natürlich die Frage, wie schätzt man das ein? Ne? Also Kanye West war schon aus künstlerischer Sicht ziemlich lang Avantgarde, seit einigen Jahren aber schon nicht mal. Es ist eher so ein zerfallendes Denkmal von Größenwahnsinn mittlerweile. Und wer einfach Hitler in einem Songtitel verwendet, auch zitiert, auch eine Rede einspielt in der Zeit, in der wir rechten Terror erleben, antisemitische Gewalt wieder zunimmt, der missbraucht ja nicht nur die Geschichte, sondern auch die Reichweite und die Verantwortung, die mit der Sichtbarkeit, die er definitiv hat, einhergeht. Und auch die Performance, die er hat, weil das in diesem Kontext immer wieder diskutiert wurde. Es gibt zum Beispiel einen YouTuber, Michael John Knowles, der ist ein sehr streng konservativer politischer Kommentator. Der hat in einem YouTube-Video sich auch nicht wirklich kritisch zum Beispiel zu diesem Song geäußert. Der hat das als Provokation fast in Schutz genommen, hat es als künstlerischen Erfolg, ob der Reichweite und Provokation sozusagen noch gelobt, was ich finde, was natürlich gar nicht geht. Und deswegen hat auch diese Performance nichts mit der Kunstfreiheit zu tun. Das ist, finde ich, ein kalkulierter, gefährlicher Tabubruch, der trivialisiert das ganze Leiden, der die ganzen Linien zwischen Provokation und Propaganda werden hier verwischt. Das habe ich mir so als Stichwort aufgeschrieben, ist einfach Clickbait, das nach Blut stinkt. Jetzt in dieser Zeit, wo wir irgendwie Kultur und Gesellschaft, wo alle so ein bisschen nach Orientierung suchen, brauchen wir auf jeden Fall mehr Haltung und weniger Ego. Wer die Aufmerksamkeit bekommt, trägt auch Verantwortung. Und wer sie missbraucht, so wie Kanye West das tut, verliert, finde ich, nicht nur künstlerisch seine Stimme und seinen Wert, sondern von uns zumindest auch jeglichen Respekt.
Marc, vielen Dank. Wir haben ja parallel voneinander uns das vorgeschlagen, was ich total spannend fand. Und du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht, denn in den Zeiten, in denen wir leben, in denen Antizionismus und Antisemitismus mehr als salonfähig geworden sind, und das natürlich in den USA, haben wir ein ganz, ganz breites Feld, in dem wirklich Kulturen des Antizionismus und Antisemitismus entstehen. Man hat das Gefühl, jede Woche geht es weiter, wird es noch größer, wird es noch normalisierter, noch selbstverständlicher, noch mehr gefordert, ist natürlich die Idee bei allem anderen, wie er sich begreift, wie er, ne, was er sonst vorher gemacht hat und so weiter, sehr naheliegend, wenn man nochmal einen Tabubruch machen will, der aber, naja, wenn auch kritisch beäugt wird, aber trotzdem noch von manchen Seiten als legitim Ausdruck künstlerischer Provokation verstanden wird. Und wenn man dann daran denkt, dass natürlich Provokation eines der wesentlichen Propagandamittel der neuen alten Rechten ist, ob das nun in den USA ist oder dann aber auch in Deutschland. Ich meine, Götz Kubitschek hat sehr früh sein Buch Provokation veröffentlicht, an dem sich die neue Rechte in Deutschland orientiert hat, das umgesetzt hat. Ich meine, die AfD ist fast so, als ob es die heimliche Propagandabibel der AfD ist hier in Deutschland. Und da sehe ich dieses Bemühen um Skandal, um Aufmerksamkeit, um Tabubruch und dann aber auch sozusagen Stärke zu sagen, völlig verantwortungslos, völlig, also egal, mit so einer Egalhaltung und so. Und auch wenn sozusagen in ihm halt ein Antizionismus oder ein Antisemitismus verwurzelt sein sollte, das sieht nach allem, was man hört und liest, sieht es danach aus, aber trotzdem können wir nicht entscheiden, ist es halt sozusagen in die Provokation eingebunden oder ist es das tiefste Überzeugung. Es lässt sehr viel vermuten, dass es beides ist, tiefste Überzeugung und dann halt aus der Überzeugung heraus die Provokation zu wählen. Dann ist es aber so, dass eins damit überstrahlt werden soll, dass Kanye West, also hier jetzt, und hier ist ja Jesus, ne, das darf man ja auch nicht vergessen, sozusagen, wie die Assoziation herkommt, ist es so, dass er künstlerisch am Ende ist. Dass sein, das Genie, das er alle in ihm gelobt haben, seine unfassbare musikalische Genialität, sein schier unerschöpflicher Fantasie und Schaffensreichtum einfach je zu Ende gegangen ist, über die Jahre immer wieder abgenommen hat. Und das ist das Einzige, was bleibt, die Provokation ist. Und das in Tagen sozusagen, die nach immer mehr Radikalität schreien und immer mehr Grenzüberschreitung schreien. Das gleiche Beispiel hatten wir in Deutschland mit Xavier Naidoo. Das wollen wir jetzt hier nicht nochmal aufrollen, aber er war ja das Wunderkind der deutschsprachigen Popmusik. Und hätte man ihm früher zugehört, schon in verschiedenen Interviews, etwa in der MoMA, dann hätte man schon mitbekommen, dass er reichsbürgernah ist, Verschwörungserzähler ist, antisemitische Strukturen hat. In meinem Buch Keine Macht für Niemand habe ich entsprechend auch zwei Songs von ihm analysiert, die ganz tiefe antisemitische Narrative entwickelt haben. Also insofern ist hier der Antizionismus, der Antisemitismus, abgesehen davon, ob er also tiefste Überzeugung ist oder nicht, einfach der Schrei um gegen die eigene Bedeutungslosigkeit, in der sich Kanye West befindet, anzukämpfen.
Genau so ist es, mein Lieber. Und jetzt tun wir das, was man vielleicht schon länger hätte tun sollen. Wir drehen Kanye das Mikro ab und wenden uns schöneren Dingen zu.
Zum Beispiel der Absurdität des Lebens. Und auch das ist natürlich ein Beispiel für die Absurdität des Lebens. Und wir schauen uns den neuen Roman Ausgefranst von Oliver Uschmann an.
Zwischen Fakten und Fiktionen. Bücher.
Könnte ich mir die wohl legendärste Kraft der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts ein Leben lang nur eingebildet haben? Wäre so etwas möglich? Kann ich unentdeckt dermaßen krank sein? Hätte meine Mutter da nicht längst meinen Kopf geöffnet und nachgesehen als Neurochirurgin, allein schon aus beruflichem Interesse? Wäre das Gehirn eines Mannes, der sich ein komplettes Lebenswerk ausdenkt, nicht der absolute Kracher für einen Aufsatz, der sie endgültig in die Spitze der internationalen Forschung führte? Wie hätte sie dem widerstehen können? Ich stammle und muss fast husten von dem, was die winzigen Bürstchen in meinem Inneren lösen. Ohne ein weiteres Wort stürze ich aus dem Laden. Das ist eine Passage aus Ausgefranst von Oliver Uschmann. Naja, worum geht's in dem Roman? Als Franz Kafka mysteriöserweise aus der Weltgeschichte verschwindet, sieht der verschuldete und von der Familie gedemütigte Schriftsteller Joris Klein die Chance gekommen, endlich seine Würde zurückzuerobern. Nicht nur können er und Nachbarin Toni auf dem als Dauerwohnsitz genutzten Campingplatz sich als einzige an den legendären Autor erinnern, als dessen größter Fan vermag Joris sogar den Roman Der Prozess aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren. Der Versuch, den vergessenen Klassiker als frisches Debüt zu verkaufen, erweist sich angesichts des heutigen Verlagswesens allerdings als ähnlich hoffnungsvoll wie gegen das Gericht zu gewinnen. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist der Klappentext dieses Romans von Oliver Uschmann. Und ich finde, Oliver Uschmann ist ein sehr, sehr, sehr beachtlicher, sehr lesenswerter Roman gelungen. Warum finde ich das? Natürlich haben wir hier, deshalb sagte ich gerade in der Einleitung, Oliver Uschmann aka Franz Kafka, wir haben hier eine Verschmelzung von dem Schriftsteller, dem Autor Franz Kafka, zumindest so, wie sich der Erzähler Joris Klein Franz Kafka vorstellt und imaginiert, und dem Autor Oliver Uschmann, der in Teilen in und durch seine Figur Joris Klein lebt und denkt und spricht, aber natürlich eben in der Figurenrede. Und Joris Klein hat die gleichen Initialen wie Josef K. im Prozess. Also Joris Klein, a.k.a. Josef K. Und wir haben hier ein Gedankenexperiment, dass ein unzuverlässiger Erzähler, der sozusagen in die Figur Joris Klein gelegt ist, uns präsentiert. Er stolpert durch sein Leben, er ist unendlich frustriert darüber, dass er, der einmal vor 10 Jahren mit einem Roman einen Bestseller gelandet hatte, einen großen Erfolg hatte, auf Lesetour war, also wirklich es so aussah, als würde er einer der neuen Shootingstars der Literaturszene in Deutschland werden, aber nachdem Roman nichts mehr gekommen ist. Und eine seiner Mitarbeiterinnen im Baumarkt, da wo er arbeitet, fragt ihn, oder also ein Näher, das ist Andro, die Figur Andro fragt ihn, naja, kannst du überhaupt Schriftsteller sein, wenn du seit 10 Jahren nichts veröffentlicht hast? Und mit diesem Dilemma geht er durch die Welt, frustriert, aber auch nicht fähig, etwas Neues zu schreiben, etwas von Bedeutung zu schreiben, was an diesen großen Erfolg anknüpft. Die Kafka-Geschichte selbst, die natürlich sehr, sehr dominant ist und sich durchzieht durch seinen Roman, ist die eine erzählerische Spur. Und dieses Vergnügen möchte ich allen lassen, die ausgefranst von Oliver Uschmann lesen möchten. Ich folge einer anderen Spur, die natürlich mit der Geschichte von Kafka und Joris Klein, dem Vergessen von Kafka und so weiter zusammenhängt. Ich möchte auch nicht die Geschichte auflösen. Also das müsst ihr schon machen, wenn ihr den Roman lest. Und der Roman kriegt eine große Leseempfehlung von uns, sondern das Spannende, die andere spannende Geschichte ist die des modernen Verlagswesens. Zumindest so, wie Joris Klein sie erlebt. Also, für ihn ist der Prozess von Franz Kafka das größte Stück Literatur der Weltgeschichte oder der Literaturgeschichte. Größer geht's gar nicht. In den Rankings ist er auf Platz 3 im Roman, so, ja, und natürlich ist er auch in, wenn wir uns außerhalb der Romanwelt bewegen, natürlich gehört er zu einem der wichtigsten Romane, nicht nur des 20. Jahrhunderts, sondern der Weltgeschichte. Wie das Oeuvre des von Franz Kafka sowieso. Naja, aber er möchte dann diesen Roman, weil er sich als einziger vermeintlich an Kafka erinnert und an den Prozess, und er kann ihn auswendig, also er schreibt ihn runter und bietet den auswendig 1:1 rekonstruierten Prozess von Franz Kafka als eigenes Buch in der Verlagswelt an, weil keiner mehr etwas von Kafka weiß. Bis auf seine Toni, also die Vertraute von ihm auf dem Campingplatz. Und es gibt eine andere Figur, Jana, seine Ex-Freundin, mit der er ziemlich kinky unterwegs ist. Und dazu sage ich gleich noch was, möchte auch dich fragen, wie du das gelesen hast. Also da wird sehr viel sozusagen erotische Fantasie oder kinky Fantasien werden ausgetauscht. Es wird regelmäßig auch über Erregungskulissen und Autoerotik gesprochen. Und das Ganze aber in einer, naja, lustlosen Umgebung. Also es ist amüsant, es passt zu der Erzählerfigur Joris Klein, aber es ist halt nicht luststiftend. Es hat immer etwas so Verkrampftes und Bemühtes, wie die Suche von Joris Klein nach der Erfüllung seiner Träume, den nächsten großen Roman zu schreiben. Vielleicht den größten Roman der Weltgeschichte. Und in diesem Verlagswesen stellt er fest, dass er auch bei den früheren Verlagen, also bei dem großen Verlag, bei dem er war, niemanden mehr kennt. Das sind ausgetauschtes Personal. Also er kriegt eine Absage nach der anderen. Alle finden das irgendwie interessant, finden den Einstieg Satz vom Prozess finden sie herausragend alle, aber eigentlich meinen sie, das ist nicht mehr zeitgemäß, die Figuren finden keinen Anschluss, die Leserinnen bekommen keine Verbindung zum Roman und so weiter und so weiter. Aber auch bei kleinen Verlagen, die ihn dann, also einer lädt ihn zumindest ein, bei den unabhängigen Verlagen, und sie sagen dann, ja, das ist sprachlich großartig, aber und auch sehr eigen, aber im Endeffekt hast du uns eine antisemitische Verschwörungserzählung vorgelegt mit dem Prozess von Kafka. Also wir können es im Endeffekt nicht machen oder du änderst das so und so. Und dann taucht ein Agent auf, der Herr Hägele. Und der Herr Hägele ist im Endeffekt der Realitätscoach von Joris Klein, der ihm sagt, wie die Spielregeln im Verlagsbetrieb sind. Ob man das dann gut findet oder nicht, ist eine andere Frage. Und wenn er sich nicht an diese Spielregeln hält, dann wird er kein Roman landen. Naja, und am Ende ist es so, dass der Selbstverlag, also die Selbstpublikation übrig bleibt, um selbstbestimmt seinen Roman zu veröffentlichen. Dann platzt die Seifenblase, die Figur Joris Klein ist wieder in der Gegenwart. Was Joris Klein dann erlebt und sieht und wahrnimmt, das müsst ihr selbst lesen. Es ist ein sehr gut geschriebener Roman, eine schöne, ungewöhnliche Geschichte, eine große Liebeserklärung an Franz Kafka. Man merkt Oliver Uschmann an, dass es ein absolutes Herzensprojekt ist, an dem er schreibt, mit größter Liebe und Sorgfalt und Zärtlichkeit seinen Figuren gegenüber. Der einzige Punkt, der mich persönlich sozusagen nicht so glücklich gemacht hat, ist die Spur des Durchmoderierens. Also es wird sehr, sehr viel immer wieder erklärt. Also natürlich durch die Figur Joris Klein. Und das ist natürlich in der Figurenrede, in dem Figurenspiel enthalten. Aber das ist so, wie wenn man einen Witz selber erklärt, dann hört natürlich der Witz auf, Witz zu sein. Ob das ein stilistisches Mittel ist oder vielleicht ein kleiner blinder Fleck des Erzählens, müsst ihr selbst feststellen. Oliver Uschmann, ausgefranst, unsere Leseempfehlung in dieser Woche.
Fantastisch, mein Lieber. Da ich kein riesiger Franz Kafka-Fan bin selbst und ich mich zu kinky Sachen auch nicht äußern will, kann ich noch ein Lob aussprechen für die Covergestaltung zumindest als Designer. Die hat bei mir auch so ein bisschen Punkrock-Assoziationen irgendwo zwischen Papa Roach erstem Cover und ja, irgendwie sieht das gut aus. Das ist ein weißes Cover in so einer ausgefransten Stencil-Typo mit seltsamen Umbrüchen. Sieht fast aus wie so ein Kreuz AUS, Umbruch, Gefra und dann nochmal drei Buchstaben NZT unten drunter und dann so eine Illustration von so einer toten Schabe, die irgendwie in so rot skizziertem vielleicht Blut liegt oder so. Ist irgendwie ein radikales Cover, das fand ich cool.
Absolut, und ist er, glaube ich, der Einzige, der nochmal einen Käfer aus, ne, wisst ihr, Franz Kafka, die Verwandlung auf ein Cover bringen durfte. Wenn das ganze Leben nicht ein Quiz ist, du weißt, Habe Kerkeling und ich werden keine Freunde, sondern eine Bühne, auf der wir spielen, glaube ich, ist es Zeit, uns der Theaterbühne in Hamburg zuzuwenden.
Genau, Markus, denn wir sprechen über eine Meldung aus der Welt. Das Hamburger Ballett probt den Aufstand.
Die neuesten Inszenierungen, die auf den Bühnen begeistern. Theater.
Ich habe euch gleich zwei Theatermeldungen mitgebracht. Eine ganz kurz vorweg. Ich war vergangene Woche bei der Premiere hier in Hamburg im English Theater, der Europapremiere von Anthropology. Regie hatte Paul Glaser, ein Freund des Hauses Fugengold. Und deswegen möchte ich alle lieben Fugis hier in Hamburg oder im Norden dazu aufrufen, wenn ihr Bock habt auf englisches Theater, wie man es sonst nur aus London kennt. Eine intensive, tolle Inszenierung von diesem Stück. Modernes Theater, es geht um künstliche Intelligenz, Familiendrama, es ist ein Thriller. Es ist wirklich intensiv in diesem kleinen, schönen Theater dargebracht. Kleine Theaterempfehlung hier direkt. Ein Theater, wo das Stück noch funktioniert, wo es nicht so gut funktioniert, ist auf einer anderen Bühne, nämlich beim Ballett. Und ich habe euch eine Meldung aus der Welt vom 8.5. mitgebracht, von Manuel Brug ist dieser Artikel. Ich fasse die Situation mal kurz zusammen für alle, die nicht in der Ballettwelt sind, denn es kracht, das ist die letzte Sitcom, wenn man sich das so durchliest. Es geht um Demis Volpi, der wurde 2024 als neuer Intendant und Chefchoreograf am Hamburger Ballett eingesetzt. Der steht früh in seiner Amtszeit, sagen wir mal, unter Druck. Laut dem Weltartikel regt sich interner Widerstand gegen seine Arbeitsweise, seine Entscheidung. Es kursieren Berichte über Kommunikationsprobleme, Unzufriedenheit und Spannungen. In einem offenen Brief äußern sich jetzt sogar schon Mitarbeitende des Hauses. Es gibt Kritik an der Führung und ganz massive Kritik an fehlender künstlerischer Vision. Das ist natürlich ein seltener, sehr öffentlicher Protest aus so einem traditionsreichen Haus wie dem Hamburger Ballett. Und Volpi, muss man wissen, hat eine internationale Karriere, ist erfahrener Choreograf und war aber ursprünglich als frischer Wind gedacht, denn er tritt natürlich in riesige Fußstapfen. Er ist nach der Ära John Neumeier willkommen geheißen worden. Und dieser Übergang ist scheinbar wahnsinnig schwer. Für alle Nicht-Ballett-Fugis von euch, wer ist John Neumeier? Der wurde 1942 in Milwaukee, USA, geboren und ist wirklich so eine Art, vielleicht einer der wichtigsten Ballettchoreografen unserer Zeit. Der war im Hamburger Ballett fast 5 Jahrzehnte. Seit 1973 war er Ballettdirektor, Chefchoreograf, später auch Intendant. Und er hat wirklich eine einzigartige Verbindung von klassischem Ballett und zeitgenössischem Erzählen auf die Bühne gebracht. Der hat so stilbildende Werke wie die Kameliendame, Sommernachtstraum auf die Bühne gebracht und hat wirklich Hamburg zu einer weltweit angesehenen Ballettmetropole gemacht. Deswegen war also diese Nachfolge, die jetzt Volpi antritt, nicht nur ein Personalwechsel, sondern wirklich ein epochaler Übergang. So viel zur Situation. Für mich als jemanden in der Kreativwirtschaft, dich wahrscheinlich auch, Markus, und viele Fugis auch, berührt es auf einer ganz anderen Ebene. Weil es gibt eine Krise in einem so angesehenen Haus wie dem Hamburger Ballett. Das ist für mich fast sinnbildlich für eine größere Problematik in der Kulturindustrie, in der Kreativwirtschaft. Wenn Übergaben in künstlerischen Institutionen, die werden selten aktiv begleitet. Es fehlt da oft die strukturelle Unterstützung von außen, zum Beispiel durch Kulturpolitik oder langfristige Change-Prozesse oder sowas. Stattdessen wird irgendein neuer installiert. Es gibt einen Erwartungsdruck, alles gleichzeitig zu bewahren und zu erneuern. Und in so einer Konstellation wirken dann eben interne Konflikte besonders toxisch. Vor allen Dingen, wenn sie dann auf so einer großen Bühne stattfinden. Es gibt sowieso knappe Budgets, es gibt prekäre Arbeitsverhältnisse, es gibt große kreative Verantwortung. So wird alles irgendwie schnell persönlich und auch zerstörerisch. Und deswegen auch hier nochmal heute keine Fragen, sondern eher so eine Art Appell. Wenn wir als Kreativbranche gut weiter und überleben wollen, wirtschaftlich wie kulturell, müssen wir diesen Konkurrenzmodus hinter uns lassen. Das wäre jetzt mein Appell. Gerade in den Zeiten von multiplen Krisen brauchen wir mehr kollektives Denken und weniger Eitelkeiten. Zusammenarbeit statt Selbstdarstellung. Und gerade Institutionen wie das Hamburger Ballett sind dann keine Solo-Projekte, sondern es sind Gemeinschaftswerke, die von ganz, ganz vielen Menschen getragen werden. Und wer da an der Spitze steht, trägt Verantwortung, aber nur, wenn der Unterbau auch das Ganze trägt, solidarisch denkt und handelt, dann kann so ein Wechsel gelingen und dann kann auch die Kreativbranche nur überleben.
Marc, vielen Dank für das Beispiel. Das ist auch ein sehr, sehr zeitgemäßes Beispiel wieder, weil die Krise unser Denken, unser Leben und Erleben bestimmt auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und wir haben genau das, was du gesagt hast, das Moment verloren, die Krise als ein kollektives Ereignis, als eine kollektive Widerfahrnis zu begreifen. Und weil, also wenn wir sie alleine, kann niemand die Krise oder die großen Krisen dieser Welt lösen. Wenn man sagt, ich schotte mich ab, wir gegen die anderen, und so erleben wir das ja laufend, ja, dann gibt es noch mehr Krise, noch weniger Lösungen. Dann geht es um Ideologien, dann geht es um Machtfragen, dann geht es um neoliberale Strategien des Überlebens in Krisenzeiten, des Erfolgreichseins in Krisenzeiten oder die Krise eben als Erfolg. Das sehen wir ja als den Hauptmotor der AfD. Die Krise, die permanent auch herbeigeredet wird, ist einer der größten Erfolgsmotoren. Aber die Krise, die herbeigeredet wird, ist tiefer liegend inhaltsleer, weil es sozusagen keine Tiefenanalyse ist, sondern einfach nur eine Feststellung, um Meinung, Haltung, Gefühle und so weiter zu koorientieren, zu führen und so. Und gerade in der Kreativbranche, das hast du auch völlig zu Recht gesagt, sollte es um mehr Solidarität gehen, um mehr Zusammenhalt, um mehr Gemeinsamkeit. Ein Wechsel in der Leitung eines großen Schauspielhauses hat immer Reibungsverluste, die damit kommen, hat immer Irritationen, Stress, Streit und so weiter. Aber wenn man sich da rein vertieft, dann Eitelkeiten gestreichelt sind, Narzissmen nach vorne kommen oder dann in der Berichterstattung eigentlich nur die Krise interessant ist und nicht das, was passiert denn, wenn man jetzt die Krise noch größer macht in der medialen Berichterstattung, als sie ist, dann geht es einfach nicht mehr um Inhalte, nicht mehr um Themen, nicht mehr um Personen, nicht mehr um Institutionen, sondern ebenfalls wiederum nur um Schlagzeilen, die leicht zu konsumieren sind. Das war jetzt auch vor 20 Jahren nicht anders, weil davon leben Schlagzeilen. Aber wir sind gerade in solchen Zeiten, wo man eher die Solidarität als die Schlagzeile bevorzugen sollte.
Und wer jetzt sagt, okay, diese ganzen Schlagzeilen und News heute, die waren mir irgendwie heftig, waren irgendwie viel, ich will mich mal zurückziehen und abschalten, der kann das in unserer jetzigen Kolumne.
Unsere jetzige Kolumne wird vom Schauspieler, Regisseur und Musiker Hanno Friedrich präsentiert. Er ist ein Musikliebhaber, aber er ist auch ein unfassbarer Filmliebhaber und er kennt sich im Filmbereich wahnsinnig gut aus. Und er hat in einer, wie wir finden, wunderbaren Haltung als unser erster Gast bei Fugenkolt, dem Podcast Feuilleton, für uns eine Kinokolumne eingesprochen, die euch hoffentlich genauso begeistert wie uns. Es geht um den Film Blood and Sinners.
Geschichten, die vereinen und trennen. Kino.
Musik ist die Protagonistin in Blood and Sinners. Die Antagonistin ist die Kirche, glaube ich. Vielleicht wünsche ich mir das aber auch nur. Aber auf jeden Fall ging der ganze Schlamassel mit den Vampiren damals los, als die römisch-katholische Kirche in Irland die keltischen Traditionen unter ihren Stiefel gezwungen hat. Zur Handlung. Ein junger, verletzter Mann stolpert in einen Gottesdienst in einer Kirche in Mississippi Anfang der 30er Jahre. In seiner Hand hält er den abgesplitterten Hals einer Gitarre. Sein Vater ist der Priester der Gemeinde. Er beschwört ihn, die Gitarre loszulassen, sich von ihr loszusagen, denn seine Musik öffne das Tor zur Hölle. Und dieser Anfang ist dann auch das vorläufige Ende des Films, aber dann springen wir erstmal einen Tag zurück und die Geschichte geht los. Ein Zwillingspaar kehrt stinkreich aus der Gangstermetropole Chicago zurück in ihre Kleinstadt und will einen Musikschuppen eröffnen, nur für ihre Familie, sprich für alle Schwarzen, damit sie dort feiern, lieben, Musik hören und machen. Ein Freiheitsversprechen in einer Welt, in der der Ku Klux Klan in den Untergrund gewandert ist, aber weiterhin Lynchpartys veranstaltet. Im letzten Viertel des Films sagt der Vampirfürst zu einem der Überlebenden: Ihr werdet nie wirklich frei sein. Wobei da der Vampir den Menschen meint. Aber natürlich spricht auch der weiße Kolonisator zum ehemaligen Sklaven. Das ist ganz klar Black Cinema. Politisch und aufrüttelnd und schmerzhaft. Es ist gleichzeitig aber irgendwie ein sehr effektives Musical. Als der Musikschuppen eröffnet wird und der junge Held vom Anfang den Blues spielt, verwandeln sich die Wände in Feuer, plötzlich spielt ein Bootsy Collins Lookalike die elektrische Gitarre, Tänzer verschiedener Kulturen mischen sich unter die schwitzenden Feiernden, ein Hip-Hop-DJ toastet dazu und Herrschaften. Ich saß im Kino und wäre fast aufgesprungen, hätte mitgemacht. Ich war wirklich ganz kurz davor. So etwas Orgiastisches habe ich selten im Kino erlebt. Und dann sind da plötzlich die Vampire. Die haben ein ganz anderes Musikverständnis. Die sind alle, wenn sie gebissen werden und sich verwandelt haben, telepathisch miteinander verbunden. Und ihr Chef kommt aus Irland. Da herrscht ja eher die Fiedel. Und der Lord of Bloodsuckers ist ein Lord of the Dance. Das ist eher eine gebremste Form der Ekstase. Virtuos, aber uncool wie Weißbrot. Für dieses musikalische Kampfgebiet, das hier mit dicken Pinselstrichen gemalt wird, ist der Schwede Ludwig Göransson verantwortlich. Und dafür müsste er eigentlich einen Grammy, einen Golden Globe und einen Oscar bekommen. Hauptdarsteller Michael B. Jordan spielt ein Zwillingspaar. Und wie das technisch gemacht ist, ist ein Filmwunder. Und Jordan ist ein Powerhouse. Und um ihn herum fantastische Leistungen von AkteurInnen, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Herausragend für mich Wunmi Mosaku als Voodoo-Priesterin, eine echte Leinwandgöttin. Beim Abspannen auf jeden Fall sitzen bleiben. Wir kriegen eine Mid-Credit-Sequenz serviert, die es in sich hat. Spielt 60 Jahre später in den 90ern im Musikclub unseres Helden vom Anfang, der seine Gitarre eben nicht eingetauscht hat für die Religion, der seinen Vater ignoriert hat und Musik zu seinem Beruf gemacht hat. Den Club hat er benannt nach seinem One-Night-Stand, die Vampir-Invasion damals nicht überlebt hat. Und er fragt sich und uns: Das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe, aber war das nicht auch die geilste Nacht unseres Lebens? Warum den Film in Deutschland bisher nur 200.000 Zuschauer sehen wollten, während zum Beispiel eine Horrorgülle wie Terrifier 3 letztes Jahr schon in der Startwoche 320.000 Zuschauer hatte, ist mir schleierhaft. Blood and Sinners gehört gesehen. Der Film ist ein Schlag in meine und in eure weiße Fresse. Er nimmt sich Zeit und er eskaliert. Er ist ein Schlachtfest und er ist die ultimative Party.
Liebe Fugis, das war die Folge vom 17. Mai. Eine Tüte Buntes, wie immer bei Fugengold. Ich hoffe, sie hat euch geschmeckt und wir wünschen euch jetzt ein schönes Wochenende und eine schöne Woche, bis wir uns in der nächsten Woche am 24. Mai wiederhören.
Bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.